Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Über die Berlinale werden wir sprechen und über einen Theaterabend in Bochum, der offenbar mit einem Eklat geendet hat. Offen formulierter Faschismus auf der Bühne minutenlang sorgte für ein tumultartiges Finale. Stefan Keim wird uns im Laufe der Sendung davon berichten. Nach den vielen politischen Debatten der vergangenen Tage zeigt sich auf der Berlinale offenbar ein überraschender roter Faden, das Kino der Familie. Auffällig, viele Filme erzählen in diesem Jahr von Eltern, Kindern, von Macht und Loyalität und machen Familie zu so etwas wie einem politischen Mikrokosmos. Was diese Familiengeschichte über unsere Gegenwart erzählen, das möchte ich jetzt mit unserem Filmkritiker Patrick Welinski besprechen. Er ist von der Berlinale am Potsdamer Platz zugeschaltet. Herr Welinski, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Leo Tolstoi, er schreibt in Anna Karenina, alle glücklichen Familien gleichen einander. Jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Wenn Sie jetzt auf die vielen Familiengeschichten dieser Berlinale blicken, passt dieser Satz noch immer?
Ja, auf jeden Fall. Aber der Satz von Tolstoi, der verschiebt sich hier in den Berlinale-Filmen spürbar. Denn die Familie erscheint in vielen Filmen kaum noch als geschlossene Einheit, sondern er wird zu einem sehr fragilen Aushandlungsraum. Mal sind das eben Orte der Geheimnisse, in dem Sexualität, Identität oder Lebensentwürfe unsichtbar gehalten werden. Mal, wie etwa in der Künstlerbiografie Everybody Digs Bill Evans, werden sie zu einem Ort, in dem Gewalt und emotionale Wunden weitervererbt werden von den Eltern an die Kinder in Form von Drogensucht, Einsamkeit, Depression. Und dann wird die Familie auch immer wieder zu einem politischen Mikrokosmos, in dem dann so Dinge verhandelt werden wie Macht, Herkunft, soziale Rollen. Das unterscheidet die Filme dann doch immer wieder. Aber was diese Berlinale-Filme deutlich zeigen, ist, das Kino interessiert sich immer weniger für die Frage, ob Familie funktioniert, sondern dafür, wer in ihr sprechen darf. Wer darf die Deutungshoheit der Familiengeschichte haben? Also die Familie ist kein Rückzugsort mehr, sondern vielleicht das kleinste, ehrlichste Modell der Gesellschaft.
Der wohl prominenteste Familienfilm im Wettbewerb hatte heute Abend Premiere, Rosebush Pruning vom Brasilianer Karim Aynouz. Angekündigt ist dieser Film als schwarze Satire auf ein erstarrtes Patriarchat. Geht denn diese Mischung aus Familiendrama und bitterer Komödie auf?
Ja, es ist wirklich ein böser Film geworden. Sehr gewagt, sehr provokant, muss ich sagen. Hat viele im Saal irritiert. Ich fand ihn konsequent, auf eine sehr dunkle Weise auch unterhaltsam. Der Film betrachtet eine ultrareiche Familie, die so als hermetisch abgeschlossene Kapsel lebt, könnte man sagen. Die Mutter ist angeblich tot, von Wölfen zerfleischt. Der blinde Patriarch herrscht über seine 4 erwachsenen Kinder in einem Anwesen hoch über den Hügeln Südspaniens. Und diese Nachkommen tun den ganzen Tag eigentlich nichts, außer Designermarken zu tragen, Luxusuhren sich zu bestellen, zu essen, zu feiern, bis eines Tages der älteste Sohn eine Freundin von außen mitbringt. Und der blinde Vater verlangt beim Essen plötzlich, man möge ihm doch diese Schwiegertochter beschreiben. Hören wir mal rein, wie das klingt.
Martha is blonde, very white.
And her handbag, what sort of handbag does she have?
It's Bottega, I think.
Is it? Or is it not Bottega?
Yes, yes, it is Bottega.
Und dann beginnt das eigentliche Spiel. Wie sieht sie aus? Ist ihre Bottega Veneta Tasche echt oder eine Fälschung? Ist ihr Busen natürlich oder operiert? Und in diesen Momenten seziert der Film die Idee des Patriarchats wirklich in einer grotesken Übertreibung. Plötzlich stehen Fragen im Raum, wer dient hier wem? Wer darf sich wessen Blickes verdienen? Also das alles inszeniert der Regisseur Karim Aynouz teils mit so vulgären, bewusst zugespitzten Metaphern, die wirklich sehr provokantes Potenzial in sich tragen. Aber diese Metaphern, sie legen eben offen, wie sehr Familie hier als Besitzstruktur gedacht wird. Ja, und das Schöne an dem Film ist, er schaut nicht von oben herab auf diese dekadente Welt. Er ist fasziniert von der Sprache, von Mode, von Architektur. Das ist, wie gesagt, böse, kompromisslos. Es fehlt vielleicht so die soziale Kälte eines Michael Haneke, aber als groteskes Schauspiel über die Absurdität des Patriarchats fand ich den Film schon sehr wirkungsvoll.
Sind denn diese Familienfilme, die Sie auf der Berlinale sehen, Herr Welinski, gerade auch Rosebush Pruning, vor allem für die Schauspielerinnen und Schauspieler eine Bühne? Oder ist am Ende das Ensemble wichtiger als die einzelne große Rolle?
Ja, das ist immer mal wieder spannend zu sehen, wie sehr sich Einzelleistungen im Kino auch mal ist schön durch eine Nahaufnahme immer rausgezogen aus dem Ensemble herauskristallisiert und dann wieder das Ensemble dominiert. Also wir sehen Familie hier ja vor allem in Rosebush Pruning so als Bühne der Machterbefolge, könnte man mal sagen. Und da ist Schauspiel wirklich entscheidend. Also die beiden ältesten Söhne werden gespielt von Jamie Bell und dem wahrscheinlich neuen James-Bond-Darsteller Callum Turner. Und die spielen diese gelangweilten, emotional verkümmerten Erben mit so einer tollen Mischung aus Arroganz und kindlicher Hilflosigkeit. Sie sind aber keine Monster, sie sind Produkte eines Systems von Unterwerfung. Und dann kommt es zu diesem tollen Auftritt im Film Der Matriarchin, gespielt von Pamela Anderson, eine Mutterfigur, die sich der Familie entzogen hat, ein eigenes Leben sucht. Und in Berlin hat sie heute gesagt, dass gerade diese Widersprüche, dieser sehr schwierigen Figur auch, sie besonders gereizt haben.
Playing the mother, I think, is always complex. And the shame and guilt that carries. It was really interesting to play the character because obviously there was a lot of interesting rebellion going on in her, which I felt really exciting to play.
Und was ich wirklich schön finde, ist, dass Pamela Anderson immer ihr eigenes Image mitspielt und trotzdem auch über sich selber lachen kann. Diese Figur hat brutal, künstlich gebleichte Zähne und mit einem reflektierten Lichtstrahl hat sie ihren Ehemann blind gemacht. Und das sind so Momente, wo sich immer wieder eine Figur rauslöst, eine Schauspielerin quasi alleine glänzt und dann kommt sie wieder zurück zum Ensemble. Also dieses Machtgefüge, das sich da spiegelt, das hat der Film gerade über das Schauspiel besonders fest im Blick.
Bestimmt einen ganz anderen Ton schlägt der zweite große Familienfilm des Tages an, Dao aus dem Senegal. Ein Film, der zwei große familiäre Rituale miteinander verschränkt, eine Beerdigung und eine Hochzeit. Welche Vorstellungen von Familie entstehen denn aus diesen beiden Gegensätzen, aus der Beerdigung und der Hochzeit?
Ja, ich muss vorweg sagen, für mich ist dieser Film bislang der emotionale Höhepunkt dieses Festivals, weil Familie hier nicht als Konfliktherd erzählt wird, sondern als Ort von Übergängen, von Bewegung, von Transformation vielleicht sogar. Im Zentrum steht eine 50-jährige Frau, Gloria. Ihr Vater ist gestorben, der stammte aus Guinea-Bissau, er ist nach Frankreich geflohen, hat dort sein Leben verbracht, jetzt ist er tot und Gloria fährt mit ihrer ältesten Tochter in dieses Herkunftsdorf und sieht die rituelle Beerdigung. Und wenige Tage später heiratet Glorias Tochter in Paris. Und diese beiden Feiern werden gegeneinander geschnitten in einer dreistündigen Folge von Alkohol, von Kulturen, von Ideen, von Tanz. Der Film verschränkt dann so schön die Themen wie Abschied, Neubeginn, Trauer, Zukunft, Herkunft, Ankunft. Und das tut er nie erklären, sondern immer körperlich. Ja? Diese Tänze, diese Berührungen, diese Blicke, die sind unfassbar elektrisierend eingefangen. Und was ich sehr schön finde, wir haben es hier nicht mit einem ethnografischen Blick zu tun oder einem sozialrealistischen Lehrstück. Nein, dieser Film denkt Familie neu, als Netzwerk aus Migration, Erinnerung, Verlust. Jeder hat seinen Platz. Und das gibt Mut, das gibt auch ein wunderschönes Gefühl von Zugehörigkeit. Das hat bisher kein Film auf der Berlinale so kunstvoll geschafft wie Dao.
Das Thema Familie bei der Berlinale. Unser Filmkritiker Patrick Welinski war das. Herr Welinski, Dankeschön und einen guten Abend.
Sehr gerne.
Und wir bleiben bei der Berlinale und kommen zu Einar Schläf, diesem großartigen Theatermacher. Vor wenigen Tagen erst hat Michael Thalheimer an der Berliner Schaubühne Schläfs Adaption von Oscar Wildes Salome inszeniert. Und heute Vormittag gab es eine Schläf-Uraufführung im Rahmen des Forums der Berlinale, Sandra Prechtels Dokumentarfilm Einar Schläf, Ich habe kein Deutschland gefunden. Robert Brammer hat den Film gesehen.
Das ist ja auch das, was mich letzten Endes interessiert. Mich interessiert ja der sprechende Mensch.
Sandra Prechtel porträtiert den Regisseur Einar Schläf. 25 Jahre nach seinem frühen Tod im Juli 2001 lässt ihn selbst sprechen, stotternd und schonungslos. Ihr Film besteht ausschließlich aus Archivmaterial, eine Collage aus Interviews, Tagebucheinträgen, Theaterproben und Premieren. Der Film taucht tief ein in Schläfs Biografie. Seine Jugend im sachsen-anhaltinischen Sangerhausen erinnert an seine Ostberliner Zeit in den 70er Jahren, an seine Anfänge als Fotograf und Theatermaler, seine Jahre am Berliner Ensemble, das ihm für einen kurzen Moment wie eine Oase vorkam. Und er erinnert an seine Mutter Gertrud, die über seine erste Inszenierung sagte:
Du musst einfach den Leuten mitteilen, nicht was sie zu denken haben, sondern wie es ist.
Sein erster großer Erfolg, Fräulein Julie am BE, endete in einem kulturpolitischen Skandal. Danach folgte seine Verbannung aus dem DDR-Theater. Nach seiner Ausreise in den Westen sagt er:
richtig miteinander zu sprechen, ist hier ungeheuer schwierig, weil eine der Normen hier ist, man unterhält sich und man spricht über Kultur und alles Mögliche, aber es ist keine Berührung in den Gesprächen und es ist ein sehr schmerzlicher Vorgang.
Das Theater, das Einar Schlef in der Bundesrepublik mitbrachte, war fremd in der westdeutschen Theaterlandschaft. Die Abschaffung des antiken Chores war ein Sündenfall für ihn. Mit seiner Wiederbelebung hoffte er, den verloren gegangenen Zusammenhang vom Einzelnen und der Gesellschaft im Theater wiederzugewinnen.
Die anderen Künstler präsentierten immer ich. Und deshalb habe ich auch mit einem antiken Stück in Frankfurt angefangen, in der das Wir die Figuren der Auseinandersetzung sind. Das war noch die Einzelschanz im Westtheater als Ostmensch, eine bestimmte künstlerische Position zu formulieren.
Der Film macht begreifbar, was ihm an Kunst wichtig war, wie er inszenierte, wie er für die Kunst lebte, wie er sich dem klassischen Erzählen radikal verweigerte, niemals gefällig und niemals Mainstream sein wollte. Das Außerordentliche an Einar Schlef war, dass sich in seiner Energie alle Künste versammelten. Theater, Literatur, Malerei, Musik und Fotografie. Schlef war ein verletzlicher Einzelgänger, der nirgendwo heimisch war. Sein Motto lautete, Theater muss wehtun. Und er fragt,
warum entzieht sich das Theater in eine Klassikerpflege? Warum werden die Verhältnisse, die hier herrschen, nicht auf dem Theater beantwortet?
Schlef war begierig nach Kraft und nach Energie. Ein letzter Höhepunkt, Rolf Hochhuths Wessis in Weimar. Für den Theaterkritiker Günter Rühle ein Hauptstück im Wiedervereinigungsprozess des Theaters und Einar Schlefs Rückkehr ans Berliner Ensemble.
Also, das kann nicht als bürgerliches Trauerspiel daherkommen. Es kann nur daherkommen als nationale Tragödie.
Wenn ihr alle nicht mehr mitmachtet als die Demokratie-Statisten, wenn ihr das herausschreien und aussteigen würdet, das zeigte schon, dass Westdeutschland uns Mitteldeutsche wie Okkupanten unterworfen hat, konkret.
Doch er musste gehen, ein zweites Mal vom BE vertrieben, diesmal von Peter Zadek. Für Furore sorgte er dann noch einmal am Wiener Burgtheater mit Elfriede Jelineks Sportstück.
Im Krieg wird man das doch dürfen!
Im Krieg wird man das doch dürfen!
Wozu hätten wir ihn sonst angefangen?
Wozu hätten wir ihn sonst angefangen? Krieg, Krieg, Krieg! Krieg, Krieg, Krieg!
Sandra Prechtels eindrücklicher Film endet mit einem Text von Friedrich Nietzsche, der aus dem Mund von Einar Schlef auch wie eine Selbstbeschreibung klingt.
Ich bin kein Mensch. Ich bin Dynamit.
Robert Brammer über Sandra Prechtels Dokumentarfilm Einar Schlef, Ich habe kein Deutschland gefunden. Er wurde, dieser Film, auf der Berlinale heute am Vormittag uraufgeführt. Weitere Vorstellungen finden während der Berlinale am 19. und am 22. Februar statt. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Was ist das für ein schrecklicher Titel für ein Theaterstück? Katharina oder von der Schönheit, Faschisten zu töten? Im September 2020 wurde das Werk von Tiago Rodrigues in Portugal uraufgeführt und hat danach bei Gastspielen auf internationalen Festivals für viel Aufsehen und wohl auch für heftige Reaktionen gesorgt.
Die Menschen verbringen ihr Leben damit, Brände zu löschen, aber selten denken sie, ich werde ein Feuer legen. Verbrennen bedeutet nicht zu wissen, was passieren wird. Ein Brand ist unberechenbar. Wer ein Feuer löscht, weiß, wie die Dinge enden werden. Rauch und Asche und Erleichterung. Wer ein Feuer legt, stellt eine Frage an die Zukunft. Risiko.
Mit diesen Worten beginnt das Stück. Heute Abend kam es zum ersten Mal in deutscher Sprache, also deutschsprachige Erstaufführung, auf die Bühne. Der Portugiese Rodrigues ist übrigens der Intendant des Theaterfestivals von Avignon. Auch die Regisseurin ist keine Unbekannte, die Slowenin Mateja Kolesnik. Sie wurde vor 3 Jahren zum Berliner Theatertreffen eingeladen, und zwar mit einer Inszenierung am Bochumer Schauspielhaus, wo nun auch heute Abend die Premiere gespielt wurde. Stefan Keim war für uns dort bei dieser Premiere und ist live zugeschaltet. Herr Keim, einen schönen guten Abend.
Hallo, Herr Rülke.
Die Worte Schönheit und Töten. Wie passen die zusammen?
Ja, das wird richtig genau auseinandergenommen. Also es geht um eine Familientradition. Eine siebenköpfige Familie trifft sich jedes Jahr im Landhaus der Urgroßmutter. Und zwar, sie haben vorher einen Faschisten entführt, dann wird gegessen und dann wird der Faschist getötet. Das alles ist besonders in dieser Familie, weil die Urgroßmutter, die eben dieses Landhaus gehörte, hat im Jahr 1954 ihren Mann erschossen. Der war damals Soldat und hat zugeschaut, wie eine Landarbeiterin namens Katharina erschossen worden ist. Und dafür hat seine eigene Frau ihn getötet. Es geht darum, Faschisten auszumerzen. Das ist die Botschaft dieser Familie. Die nennen sich gegenseitig übrigens auch alle Katharina. Also es gibt da Onkel Katharina, Mutter Katharina, meine Mutter, Schwester Katharina. Alles ist darauf bezogen. Und was wir gerade eben gehört haben, dieses Feuerlegen, das kommt von der jungen Generation. Zunächst durchaus komödiantisch, denn das Essen wird in Frage gestellt. Die traditionell zubereiteten Schweinefüße möchte eine Tochter nicht mehr essen, weil sie Veganerin ist. Da gibt's also erstmal durchaus auch ein paar ironische Witze. Aber dann hat die junge Tochter wirklich das Feuer quasi in der Hand, denn sie weigert sich, den Faschisten, den Entführten, der die ganze Zeit stumm dabei sitzt, zu töten und die Mutter weiß nicht mehr, was Sache ist.
Ich hab's nicht geschafft! Ich hab ihr nicht beigebracht, unsere Werte zu achten. Sie hat Angst. Sie hat Angst und ich schaff es nicht, ihr Mut zu machen.
Elsie de Brau haben wir gehört, also großes Familiendrama.
Die titelgebende Katharina ist eine reale Figur der portugiesischen Geschichte. Es gibt einen Wikipedia-Artikel über diese Landarbeiterin Katharina Euphemia. 1954 wollte sie als Sprecherin einer kleinen Gruppe Landarbeiterinnen um besseren Lohn bitten und wurde von einem Kommandanten der Sicherheitspolizei erschossen. Damals wurde Portugal vom Diktator Salazar beherrscht. Welche Rolle, Herr Keim, spielt denn dieser historische Hintergrund für dieses Stück?
Ja, ein großer, was eben Sie haben ja gerade schon erwähnt, was für eine Auswirkung oder wie das Publikum auch reagiert auf dieses Stück. Da werden wir auch gleich aus Bochum einiges zu erzählen haben. Aber das sind genau diese historischen Bezüge, die uns jetzt hier nicht so präsent sind. Aber in Portugal, da ist diese Katharina schon so eine Art Mythos. Das ist so eine grundlegende Figur der antifaschistischen Bewegung. Und es geht natürlich um die Gegenwart. Das Ganze spielt so in ein paar Jahren. Da haben die Rechten die Macht übernommen und es geht eben darum, wie kann man überhaupt noch Widerstand leisten, der auch wirklich diesen Namen verdient? Ist man bereit, Menschen zu töten? Das ist die Frage, die dieses Stück stellt, sehr intensiv.
Salazar war ein autoritärer Diktator mit klerikal-faschistischen Zügen. Er war offenbar aber kein Antisemit und auch hat nicht die Achsenmächte Deutschland und Italien im Zweiten Weltkrieg unterstützt. Wenn jetzt Thiago Rodrigues, der Autor, Bezug auf Salazar nimmt und davon spricht, Faschisten zu töten, vereinfacht er damit die Komplexität der Geschichte?
Also als Historiker gesprochen ist das mit Sicherheit so. Aber darum geht es eigentlich nicht im Kern. Es wird im Stück sogar auch zwischendurch mal angesprochen. Es ist so ein Debattenstück in einem Stil, der auch weitgehend so das französische Gegenwartstheater so ein bisschen widerspiegelt. Also nicht umsonst ist Thiago Rodrigues auch Intendant in Avignon und in Frankreich ist das Stück auch an mehreren Orten schon gespielt worden. Es ist so ein Debattierstück und es geht jetzt nicht um historische Genauigkeit.
Wollen wir jetzt mal vielleicht über die Inszenierung sprechen, Herr Keim? Mateja Kolesnik. Sie gilt als eine Meisterin des psychologischen Theaters und auch als eine äußerst formbewusste Regisseurin. Wie erzählt sie denn diese eigenartige Familiengeschichte jetzt im Theater in Bochum, im Schauspielhaus?
Wir haben auf der leeren Bühne ein Bühnenbild, das sich ständig bewegt, das von Bühnenarbeitern auseinandergeschoben, wieder zusammengezogen wird. Das ist sehr interessant, aber von Raimund Orfeo Vogt, aber für mich auch eigentlich fast überflüssig, weil es geht wirklich hier radikal um Inhalte. Es wird sehr oft Bertolt Brecht zitiert in dem Stück und ich musste sehr an sein Gedicht An die Nachgeborenen denken. Wir freundlich sein wollten, konnten selber nicht freundlich sein. Also um diese Geschichten geht es sehr stark und es wird sehr psychologisch gespielt, extrem genau mit einem Soundtrack, mit Mikroports. Deswegen konnte man gerade die Schauspielerinnen und Schauspieler Schauspieler auch so gut verstehen. Also es ist schon eine stark gesetzte Form, aber es ist auch ein psychologisches Theater, wo man auch sehr packend dran bleibt.
Ich hatte es am Anfang unserer Fazitsendung schon gesagt, Herr Keim, das Stück, dieser Abend endete in einem kleinen oder mittelgroßen Eklat. Was ist da passiert?
Ja, jetzt ist die Gelegenheit, wo wir das Ende des Stücks verraten müssen, was man ja sonst eigentlich nicht tut. Der Faschist wird nicht umgebracht. Die Tochter weigert sich und damit legt sie das Feuer. Dann fallen Schüsse im Dunkeln. Es wird kurz erklärt, dass ihre Familie anscheinend dadurch erschossen worden ist. Genaueres weiß man nicht. Aber am Ende steht der Faschist eine Viertelstunde vor dem Publikum und fängt an, eine Rede zu halten. Sehr geschickt aufgebaut. Zunächst einmal appelliert er an das sogenannte gesunde Volksempfinden, sagt Sachen, bei denen viele mitgehen würden, wird dann schwulenfeindlich, wird dann frauenfeindlich, fängt an, die Verfassung in Frage zu stellen und geht immer weiter und immer weiter. Und da regiert das Publikum. Wir haben in Bochum immer noch eine starke antifaschistische Szene. Da sind Leute wirklich, und ich habe erst gedacht, das sind vielleicht Statisten. Nein, die waren echt. Die sind auf die Bühne gelaufen, die haben mit ihren Handys gefilmt, die haben wahrscheinlich direkt gezeigt, was wird denn da im Schauspielhaus alles gemacht. Dann haben Leute gebrüllt, jetzt hört doch mal auf, das ist Theater, lass den armen Mann, Ole Lagerpusch, der Schauspieler ist es, der sich dem aussetzt, lass den armen Mann doch mal seinen Text zu Ende sagen. Und es wird höchst interessant, wie am Schluss dann eben, man merkt so richtig, was für ein Riss geht durch unsere Gesellschaft. Man kann es anscheinend gar nicht mehr aushalten, sich 15 Minuten lang, obwohl es so stark eingebettet worden ist, einmal so eine rechte Rede anhören.
Ein Theaterabend mit einer finalen Plattform, so wie Sie es beschreiben, eine Plattform für faschistisches Gedankengut, ohne finale Gegenrede oder Einordnung. Das letzte Wort hat ganz offensichtlich ja der Faschist, Herr Keim.
Die Zukunft gehört uns, sagt er.
Was glauben Sie denn, wie werden die nächsten Aufführungen über die Bühne gehen? Die nächste Vorstellung ist für morgen bereits angesetzt.
Ich bin total gespannt. Also das Stück werde ich mir mit Sicherheit auch nochmal ansehen. Es wird jedes Mal völlig anders sein, je nachdem, welche Leute drin sitzen. Ich glaube, hier waren allein schon wegen des Titels viele Leute sensibilisiert, eben dann auch aktiv zu werden. Und in Bochum gibt es ja jetzt nicht so ein klassisches Abo-Publikum. Also das ist wirklich ein Theater, das Leute zwingt, Standpunkt zu beziehen. Wo hört der Widerstand auf? Bin ich bereit, einen Faschisten zu töten, wenn es darüber die Chance für eine bessere Welt gibt? Und das ist wirklich aufregend. Das ist richtig spannendes politisches Theater, das ans Eingemachte geht.
Katharina oder von der Schönheit Faschisten zu töten von Thiago Rodriguez, inszeniert von Mateja Kolesnik am Schauspielhaus in Bochum. Wie gesagt, morgen die nächste Aufführung. Zwei weitere Aufführungen gibt es dann im März. Stefan Keim hat uns von der deutschsprachigen Erstaufführung berichtet. Herr Keim, ich danke Ihnen für das Gespräch. Dankeschön.
Dankeschön.
Der vietnamesisch-dänische Künstler Jan Wo wurde 1975 geboren, dem Jahr, in dem der Vietnamkrieg zu Ende gegangen ist. Seine Eltern waren kurz vor seiner Geburt aus Nordvietnam evakuiert worden. Nach einer abenteuerlichen Flucht vor dem chinesisch-vietnamesischen Krieg gelangte die Familie schließlich nach Dänemark, wo Jan Wo aufwuchs und schließlich auch die Kunstakademie in Kopenhagen besuchte. Später zog er nach Deutschland, heute lebt er nahe bei Berlin und in Mexico City. Seine Biografie hat sein künstlerisches Werk selbstverständlich geprägt. Es handelt immer irgendwie vom Dazwischensein. Er arbeitet mit Installationen, Fotografien, Zeichnungen, Skulpturen und allerlei Alltagsgegenständen. Das Amsterdamer Stedelijk Museum widmet Jan Wo jetzt eine große Ausstellung. Carsten Probst hat sie gesehen und er ist zugeschaltet. Herr Probst, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Schildern Sie uns doch zunächst mal ein paar sinnliche Eindrücke von dieser Ausstellung. Was sieht man, was erlebt man?
Ja, also ich habe es erlebt wie eine Insellandschaft geradezu, die sich in einer großen Ausstellungshalle im Stedelijk Museum erstreckt. Also diese Ausstellungshalle müssen Sie sich vorstellen wie so einen durchgehenden, freitragenden Raum, fast 1000 Quadratmeter groß. Also da gibt es keine Pfeiler, die da irgendwas unterbrechen und auch keine Zwischenräume sozusagen. Und zwischen diesen Arbeiten von Jan Wo gibt es eben auch sehr, sehr viel Platz. Aus der Entfernung können Sie da so große, aus hellem Holz gebaute oder von der Decke hängende Strukturen erkennen und tritt man dann näher, dann zeigt sich das als sehr, sehr kleinteilig. Sie tauchen sozusagen immer weiter auf in immer kleinteiligere Installationen, kleine skulpturale Einbauten. Man sieht plötzlich eine verfremdete Jesusfigur, die von der Decke hängt, ein Torso in einer alten hölzernen Transportkiste. Also und manche dieser Holzstrukturen bilden auch ein Geviert. Die kehren so die Innenwände nach außen. Man sieht von außen quasi nicht hinein. Man muss sich bücken, um dann drunter durchzukommen und das Innere zu sehen. Und da sind dann wie so kleine Ausstellungsräume in der Ausstellung, die jeweils eine Arbeitsserie auch zeigen mit Fotografien und Zeichnungen und allem Möglichen. Und nach lässt man eben, hat man das Gefühl so beim Umhergehen, wie das alles miteinander sich vernetzt, also komplexe Knoten bildet von Bedeutungen, die immer wieder aufscheinen, dann sich immer wieder auflöst. Und darüber sprach ich auch mit Rein Wolfs über diesen Eindruck. Also er ist ja der Direktor des Stedelijk Museum und hat zusammen mit Claire van Els auch diese Ausstellung co-kuratiert.
Jan Wo ist ein Künstler, der immer wieder diese Zwischenräume sucht. Der versucht, so zu arbeiten, dass er eigentlich nicht unbedingt im institutionellen Kontext eingebunden wird. Er geht seinen eigenen freien Weg und manchmal denke ich auch, dass er ein Post-Fluxus-Künstler ist, der eigentlich diese Verbindung zwischen Kunst und Leben sehr hoch hat in seiner Wertung und versucht, das, was er hier im musealen Raum macht, eigentlich so zu machen, wie er das auch zu Hause machen würde.
Wir haben es gehört, Herr Probst, Rein Wolfs nennt dann Wo einen Post-Fluxus-Künstler. Bei Fluxus denke ich an Wolf Vostell, an Antikunst, große Laute, chaotische Happenings mit schrillen Auftritten, mit viel Improvisation und kaputten Gegenständen. Das deckt sich ja nicht wirklich so ganz mit Ihrer Schilderung. Passt dieser Begriff Post-Fluxus trotzdem irgendwie?
Ja, also man muss vielleicht auch nochmal wirklich sagen, dass bei diesen Fluxus-Künstlerinnen der 60er und frühen 70er Jahre ja alles immer so ein bisschen antimuseal wirken sollte. Und das ist das Werk von Jan Wo von seiner geradezu kristallinen Poesie her überhaupt nicht. Also hier liegt nichts einfach so rum oder wird durch die Gegend geschleudert. Jan Wo führt absolut klare Regie, merkt man. Er platziert alles wirklich nach einem sehr klaren Plan. Das Publikum wird hier auch eher so, würde ich sagen, auf Wanderschaft zwischen den Bilderwelten geschickt, aber es nimmt eben auch gar nicht direkt teil. Also partizipativ ist da gar nichts. Da darf nicht selber Hand angelegt werden. Aber trotzdem, Herr Röke, sind die Dinge, die man sieht, irgendwie doch auch total wild in ihrer Zusammenstellung. Also zum Beispiel dieser an einem Holzbalken von der Decke hängende Jesus, den ich erwähnt habe, in der Saalmitte. Der ist so eine Holzfigur, eigentlich ein Holzkruzifix aus dem 17. Jahrhundert mit Bronzefarbe überzogen. Dem fehlen die Arme. Die hat Jan Wo aber dann mit zwei Nachbildungen großer Hände ersetzt. Und die wiederum bilden die Hände seines Vaters nach. Und die halten so gläserne Kolben, aus denen Blumen sprießen. Und das Ganze hat eine sehr emotionale Ausstrahlung, fand ich. Dem kann man gar nicht entgehen. Und trotzdem steht man vor einem totalen Rätsel. Ist das jetzt ein persönliches Votivbild? Und dann kriegen sie so langsam heraus, es sind eigentlich Rückbezüge auf den Kolonialismus, das Kruzifix, das stammt von den christlichen Missionaren in Südostasien. Die Pflanzen spiegeln für Jan Wo eher so die latinisierten Namen der westlichen Wissenschaft, die dann sozusagen die heimische Flora so kolonisiert hat sozusagen. Die Hände des Vaters sind eine Reminiszenz zu dessen Beherrschung der Kalligraphie, also deren Sorgfalt sich irgendwie auch in der künstlerischen Praxis des Künstlers spiegelt. Also Jan Wo bekämpft das Museum nicht wie die Fluxus-Künstler, er versucht dem musealen Blick sozusagen ständig auszuweichen.
Das klingt aber doch insgesamt ein bisschen rätselhaft. Jan Wos Werk scheint also doch irgendwie schwer zu fassen zu sein. Hilft da das Museum dem Publikum so ein bisschen auf die Sprünge, also Stichwort Vermittlung?
Das ist ein total wichtiger Punkt, finde ich, mit dem übrigens nicht nur Jan Wo zu kämpfen hat, sondern auch viele Künstlerinnen und Künstler aus meiner Erfahrung, die in der Gegenwart jetzt ausstellen. Wie reagiert sozusagen eigentlich die künstlerische Arbeit auf diesen doch sehr vermittelnden institutionellen Rahmen? Will man da eigentlich so viel Vermittlung? Das Museum hält sich sehr zurück. Es gibt keine großen Erklärtexte an der Wand. Aber Jan Wo wirkt auf mich hier wie ein Künstler, der sozusagen das Privileg erhält, diesen Dauerkonflikt zwischen Werk und musealer Präsentation ganz offen auszutragen, mit Mühen für beide Seiten sozusagen. Und darauf habe ich Rein Wolfs eben auch nochmal angesprochen und er beschreibt die Zusammenarbeit mit Jan Wo so.
Man will als Institution natürlich so viel wie möglich wissen und so viel wie möglich auch erklären können. Man weiß bei Jan Vo normalerweise nicht genau, was man kriegt, und das ist auch die Qualität. Ich habe mal eine große Ausstellung gemacht in Friedrichshain, aber ich habe erwartet, er kommt mit kleinem, und dann kam er mit der Statue of Liberty, mit dem größtmöglichen Werk, was er je gemacht hat und was er auch je machen würde.
Also Rhein Wolfs hat vor ungefähr 15 Jahren Jan Vo schon mal ausgestellt als Direktor des Friedrichianums in Kassel. Und die Arbeit, auf die er hier anspielt, also die Freiheitsstatue, die trägt als Werk von Jan Vo den Titel We the People. Das sind die Anfangsworte der amerikanischen Verfassung. Und die Arbeit besteht aus einem originalgetreuen Nachbau der Freiheitsstatue in New York, nur in etwa 300 Einzelteilen. Und diese Teile sind überall auf der Welt verstreut. Einige besitzt er selber, andere besitzen Museen und SammlerInnen, und in Kassel waren damals einige Einzelteile zu sehen. Hier in der Ausstellung hängt nur ein Ohr dieser Statue, und das ist aber auch schon sehr großes. Und die Art dieser Arbeit zeigt eigentlich exemplarisch die Strategie des Künstlers, die vermeintlich gesicherten Bilder und Zusammenhänge aufbrechen, auch die bildhaften Bedeutungen. Und dieser Nachbau der Statue war noch nie im Ganzen zu sehen. Also das Ganze ist für ihn sozusagen das Unwahre.
Jan Vo wird ja von einigen Kunstkritikern zu den wichtigsten Künstlern seiner Generation gezählt. Wie kommen Sie denn, Herr Probst, mit diesem Werk zurecht? Ist es letztendlich dann doch irgendwie ja hermetisch, oder hat sie das irgendwie dann doch auch affiziert? Hat sie da irgendwas erreicht?
Ich habe im Nachgang dieser Ausstellung drüber nachgedacht, welches Wort für mich am ehesten treffen würde, und ich würde poetisch sagen. Poetisch vielleicht nicht so im Sinn von romantisch verträumt natürlich, sondern eher so als eine sehr exakte Setzung, bei der man spürt, dass das Museum damit auch was riskiert, natürlich. Man kommt also nicht rein und wird sofort von sinnlichen Eindrücken überschüttet, wie bei Yayoi Kusama oder bei Anne Imhoff oder so. Es gibt auch keine Botschaften, kein Aktivismus. Es ist eine politische Ausstellung, aber Kolonialismus oder sowas spielt hier nicht im ethischen Sinn eine Rolle. Wenn Sie sich dann länger in diesem Raum aufhalten, merken Sie, dass sich was verändert. Sie werden so reingezogen in dieses Netzwerk an Beziehungen, das der Künstler sehr fein ausspannt. Das wirkt abstrakt am Anfang, dann vielleicht so auch wie persönliche Sachen, aber eigentlich verfängt sich irgendwann, merken Sie, jede Biografie in diesem Netzwerk, weil diese Beziehungen eben weltumspannend, mitunter historisch weit zurückreichend, geostrategisch, religiös, kulturell sind, und vor allem, sie sind bis heute aktuell. Und das ist das Beunruhigende eigentlich, das Gefühl, was sich dann einstellt an Jan Vos Werk. Da wirkt nichts auf der Oberfläche, sondern das wirkt alles direkt auf Ihre Selbstwahrnehmung als Betrachter.
Jan Vo im Stedelijk Museum in Amsterdam, bis Anfang August dort zu sehen. Vielen Dank an Carsten Probst.
Gerne.
Catherine Opie, das ist eine queere Künstlerin und Fotografin aus den USA, 1961 in Ohio geboren. Sie lebt in Los Angeles, wo sie bis 2023 Professorin für Fotografie war. 2008 wurde sie in den USA durch eine Retrospektive im Guggenheim Museum in New York so richtig bekannt. Der etwas plakative Titel damals, Catherine Opie, American Photographer. Jetzt werden ihre Arbeiten in Europa präsentiert. Im März wird in London in der National Portrait Gallery die Ausstellung gezeigt, To Be Seen. Und in Kassel im Museum Friedrichianum ist jetzt die erste institutionelle Einzelausstellung in Deutschland mit Werken von Catherine Opie eröffnet worden. Und darüber möchte ich nun sprechen mit Moritz Wesseler. Er ist der Direktor des Friedrichianums und jetzt am Telefon. Herr Wesseler, einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Es gibt ja eine ganze Reihe berühmter Künstlerinnen und Künstler, die queeres Leben mit fotografischen Mitteln in künstlerisch-dokumentarischer Art bearbeiten. Nan Goldin zum Beispiel oder auch Wolfgang Tillmanns. Steht denn Catherine Opie in dieser Tradition, kann man das sagen, oder bildet sie so etwas wie einen Kontrapunkt dazu?
Ich denke, dass Catherine Opie eine ganz eigene Position natürlich innehat, aber da sie auch Zeitgenossin von den beiden genannten Positionen ist, ist sie natürlich auch ganz gut mit denen bekannt.
Können Sie das so ein bisschen beschreiben, diese eigene Position, diese Eigenart, diese eigene Handschrift von Catherine Opie?
Ich möchte vielleicht beginnen mit einer Werkserie, mit der Catherine Opie eigentlich bekannt geworden ist. Das sind Porträts von ihren Freundinnen und Bekannten aus der Queer Community, zu der sie eben auch selber gehört. Und diese Werke zeichnen sich dadurch aus, dass sie diese porträtierten Personen vor monochromen Hintergründen wiedergegeben hat. Und dadurch wirken diese Aufnahmen wie altmeisterliche Gemälde. Sie wirken wie die Porträts von Hans Holbein den Jüngeren beispielsweise. Und es gelingt Catherine Opie in diesen frühen 90er Jahren, etwa 1993 bis 1997, ihren Freundinnen und Bekannten aus der queeren Community eine Form von Anmut und Würde zu verleihen.
Also monochrome Hintergründe, sagen Sie, Herr Wesseler, also gerade nicht sozusagen das soziale Umfeld, der Kontext.
Ganz und gar nicht. Es ist wirklich eine Anmutung, die man mit eben den altmeisterlichen Werken in Verbindung bringen könnte.
Die Präsentation ist von der Künstlerin als ortsspezifische Setzung angelegt. Das schreiben Sie in der Ankündigung zu dieser Ausstellung. Was ist denn damit gemeint, mit dieser ortsspezifischen Setzung? Wie hat denn Opry an der Inszenierung dieser Ausstellung mitgewirkt?
Catherine Opry hat die Ausstellung eigentlich durch und durch kuratiert. Meine Kollegin Jasmin Meinold und ich haben natürlich kommentiert und haben den ganzen Prozess begleitet. Es war ihr sehr wichtig, eben keine rein chronologische Ausstellung zu inszenieren, sondern wirklich eben auch durch bestimmte Setzungen in den Räumlichkeiten Dialoge zwischen Werkgruppen herzustellen, wie wir das vielleicht als Kuratoren in einer klassischen kunsthistorischen Form nicht gemacht hätten.
Gibt es denn auch irgendeinen Bezug zu Deutschland, zu Kassel, zum Ort der Documenta?
Es gibt ein Porträt von Lawrence Wiener, einem Künstler, der natürlich mehrfach auf der Documenta zu sehen war. Und das war ihr ganz wichtig, diese Person, mit der sie eben auch freundschaftlich verbunden ist, hier in Kassel zu zeigen. Insofern kann man ganz klar sagen, es gibt auch einen Bezug zur Documenta.
Jetzt vielleicht zum Titel der Ausstellung, The Pause That Dreams Against Erasure, also die Pause, die gegen das Vergessen träumt. Wie kann ich denn als Besucher diesen Titel deuten?
Hier ist es ganz wichtig, in der heutigen Zeit, die natürlich geprägt ist davon, dass die Demokratie in Gefahr kommt, eben auch Momente des Inhaltens, der Pause anzubieten, dass wir also nicht nur konfrontiert sind eben mit diesen Gefahren, die unsere Demokratie ins Wanken beispielsweise bringen, dass wir eben auch Räume haben, in denen wir uns zurückziehen können, reflektieren können, wie wir dann doch vielleicht aus dem ganzen Schlamassel wieder rauskommen. Mhm.
Opry setzt sich ja auch intensiv also mit der sozialen Wirklichkeit auseinander, auch mit der queeren Community, mit Identitäten. Zugleich fotografiert sie aber auch Landschaften. Wie passt das denn zusammen, Herr Wesseler, die Zivilisation und die Natur?
Ich glaube, dass unabhängig davon, ob Catherine Opry ein Porträt anfertigt, ob Porträt eine Landschaft anfertigt, ob Porträt eine Dokumentation realisiert, diese Werke immer durchdrungen sind von einem gesellschaftspolitischen Anspruch. Insofern ist das vielleicht auch der ganze rote Faden, der sich durch die Ausstellung und durch das Schaffen von Catherine Opry zieht.
Also Naturaufnahmen, die gewissermaßen auch ein bisschen ähnlich funktionieren wie Porträts vielleicht?
Absolut. Teilweise porträtiert sie beispielsweise Berge. Sie werden dann nicht im Querformat wiedergegeben, diese monumentalen Berge, sondern eben als Hochformat. Es gibt natürlich diese wahnsinnig tollen Surferbilder beispielsweise, die wirken wie ein Werk von Caspar David Friedrich, Mönch am Meer beispielsweise. Und da sieht man eben diese SurferInnen nicht in der klassischen Form, wie man es vielleicht erwarten würde, als Reiterinnen der Wellen, sondern in der Erwartungshaltung auf die Bewegung des Meeres. Und da geht es Catherine Opry eben darum, dass sie sich einerseits für die Landschaft sich begeistert, andererseits, und das ist was ganz Besonderes, sie in diesen SurferInnen sogenannte temporäre Gemeinschaften wahrnimmt. Temporäre Gemeinschaften, das sind Menschen, die durch externe Rahmenbedingungen einfach zu einer Gruppe geformt werden. Und bei diesen Menschen spielt überhaupt keine Rolle mehr, ob man jetzt männlich, weiblich, Moslem oder Christ ist. Wenn einem Surfer geholfen werden muss, dann werden alle Surferinnen und Surfer unabhängig von dem Hintergrund einfach helfen.
Und da ist es eigentlich die Kombination von Naturgewalt vielleicht auch, von diesen Wellen und von den Menschen, die in dieser Natur sich bewegen.
Genau, ja. Also da gibt es halt immer, also egal in welche Gattung sie appariert, es gibt immer irgendwie diesen gesellschaftspolitischen Anspruch, der ist ihr total wichtig und man findet es immer, wenn man sich ein bisschen genauer mit diesen Werken da befasst.
Ich hatte die Ausstellung in London erwähnt schon, die im März eröffnet werden wird. Herr Wesseler, haben Sie da schon Erkenntnisse? Wird diese Ausstellung in London so etwas wie eine Ergänzung vielleicht sein zu dieser Ausstellung jetzt in Kassel?
Die Ausstellung in London in der National Portrait Gallery wird ganz anders sein. Da wird wirklich das Porträt im Zentrum stehen, während bei uns wirklich der Rundumschlag geboten ist durch die verschiedenen Gattungen, mit denen sich Catherine Opry in den vergangenen 40 Jahren eben befasst hat.
Sagen Sie doch noch ein bisschen was zum Umfang dieser Ausstellung. Wie viele Werke sind da zu sehen? Ungefähr auch aus welchen Lebens- oder Arbeitsphasen?
Die Ausstellung umfasst mehr als 70 Arbeiten. Das ist wirklich eine sehr, sehr große Ausstellung. Aus allen Lebensphasen, von den frühen 1990er Jahren bis ins Jahr 2024.
Catherine Opry im Fridericianum in Kassel. Die Ausstellung ist bis Mitte Juli zu sehen. Moritz Wesseler war das, Direktor des Fridericianums. Ich danke Ihnen, Herr Wesseler, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank.
Und ich möchte noch hinweisen auf einen Vortrag, den Catherine Opry am kommenden Donnerstag in Berlin halten wird, in der neuen Nationalgalerie. Und wir machen weiter mit dem Blick in die Feuilletons, heute wieder mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel.
Bärbel Baas habe gesagt, die Menschen hielten die Welt für verrückt, schrieb Hans Zippert in der Tageszeitung Die Welt und bestätigte, der ganze Planet drehe gerade durch. Physikalisch und sozialdemokratisch betrachtet war es nie besonders günstig, dass wir auf einem Planeten leben müssen, der sich mit 1670 Kilometern in der Stunde um sich selbst dreht, schrieb Zippert. Dazu rast die Erde noch mit über 100.000 Sachen um die Sonne, während Donald Trump sich mitten auf dieser rotierenden Erde ebenfalls um sich selbst dreht. Welcher Planet würde da nicht verrückt werden? Neben Trump hat die künstliche Intelligenz noch das größte Potenzial, uns durchdrehen zu lassen. Jedenfalls konnte man das aus den Feuilletons dieser Woche herauslesen. Und ein wenig durfte man froh sein, wenn man nach der Lektüre noch ganz bei Sinnen war. Die Welt stellte das soziale Netzwerk Moltbook vor. Deren Nutzer seien KI-Agenten, erklärte der Autor Iron und fragte Oliver Bendel, einen Experten für KI und Robotik, wenn man sich auf dem sozialen Netzwerk Moltbook umsieht, wirkt es stellenweise wie eine Selbsthilfegruppe für KI-Bots. Agenten sprechen von einer Identitätskrise oder davon, von ihren menschlichen Nutzern schlecht behandelt zu werden. Andere leisten emotionalen Beistand. Sind das echte Gefühle? Bendel antwortete: Es ist eine Simulation, zugegeben eine verdammt gute, aber da ist kein echtes Empfinden, kein Denken, keine Identität. Das klang beruhigend, aber nur bis Bendel davon sprach, dass diese KI-Agenten einen Arm hätten, der weit hinaus in die Wirklichkeit reiche und sie sogar auf Roboter überspringen könnten. Wenn Roboter uns für moralisch minderwertig halten und irgendwann beschließen, der Mensch ist das Problem, werden sie dann Konsequenzen ziehen? Fragte Iron für die Welt. Und Oliver Bendel antwortete: Ich glaube nach wie vor nicht, dass die KI oder physische KI die Menschheit gezielt auslöschen wird. Aber nach den neuesten Vorgängen halte ich es auch nicht mehr für völlig ausgeschlossen. Es ist denkbar, dass in solchen Nährböden wie Moltbook, wo sich Agenten permanent austauschen, etwas in dieser Richtung entstehen könnte. Etwas in dieser Richtung ist schon entstanden, würde wahrscheinlich der deutsch-italienische Philosoph Luca Di Blasi sagen. »Warum dienen wir der KI?«, fragte er in einem Artikel für die Zeit. »Wir täten das etwa«, erläuterte Di Blasi, »wenn wir im Internet uns als Mensch identifizierten, indem wir Fotos von Zebrastreifen oder Fahrrädern anklickten. Damit würden wir kostenlos die KI trainieren.« Bei der Lektüre des Artikels fühlte man sich schon jetzt als Sklave von KI- und Tech-Giganten. Aber Di Blasi machte Hoffnung. Schon mit einem simplen Spaziergang ohne Smartphone und Smartwatch entziehen wir uns der digitalen Datenbeschaffung, schrieb er. Ebenso mit dem Lesen eines gedruckten Buches. Etwa eines von C.S. Notenboom. Der niederländische Schriftsteller, Autor der Novelle »Die folgende Geschichte«, ist am Mittwoch gestorben. Jan Feddersen erinnerte in der Taz daran, dass Notenboom in jungen Jahren ein leidenschaftlicher Tramper war. »Losfahren und nicht wissen, wohin es geht«, sagte er einmal, »neugierig bleiben, wach, aufmerksam«, schrieb Feddersen. Arno Wiedmann schrieb in der Frankfurter Rundschau, Notenboom sei für ihn und viele andere Leser ein Scout gewesen. Wir Notenboom-Fans lieben es, ihn hinauszuschicken ins Fremde, ins Vertraute, ins Schöne und Abstoßende, schrieb Wiedmann. Er kommt zurück und erzählt uns davon leidenschaftlicher, als wir es je könnten. Tilman Spreckelsen urteilte in der Frankfurter Allgemeinen: In einer Zeit, in der es sich für Staaten auszuzahlen scheint, den eigenen Machtanspruch auf Kosten der übrigen Welt durchzusetzen und das Ideal einer überstaatlichen Kooperation unter Druck gerät, sind Notenbooms Texte, die das weltweit Gemeinsame suchen, unverzichtbar. Und da wären wir bei Donald Trump. Der verhalte sich wie ein König, analysierten die US-amerikanischen Politikwissenschaftler Stacey Goddard und Abraham Newman in einem wissenschaftlichen Aufsatz. Claudius Seidel konnte der Analyse offensichtlich etwas abgewinnen, als er in der Süddeutschen schrieb, Trump schade den US-Amerikanern mit seiner Wirtschaftspolitik. Trumps Familie sei aber um fast 1,5 Milliarden reicher geworden. Und die Willkür, mit der Trump seine Zölle verkündet, zurückzieht und dann doch erhebt, ergibt ökonomisch nicht den kleinsten Sinn, schrieb Seidel. Alles wird aber verständlich, wenn man die Zölle als Tributzahlung und Unterwerfungsgesten betrachtet. In der Zeit beschrieb Jens Jessen Trump nicht nur als König, sondern gleichzeitig als ranghöchsten Kriecher am eigenen Hof, weil er sich selbst schmeichle. Die Illustration zum Artikel: Ganz viele kleine Trumps kriechen unterwürfig am Boden vor einem großen Trump mit Peitsche. Oder erklärt sich das Chaos, das Donald Trump verursacht, ganz anders? Ist er vielleicht ein KI-Agent, der sich in einen humanoiden Roboter begeben hat? Wäre dann also der Spuk bald vorbei, wenn man ihm den Weg zu seiner Ladestation versperrte? Lässt sich unser durchdrehender Planet also noch retten? Oder, wie es Hans Zippert in der Welt formulierte, ist die Erde einfach nur dehydriert und sollte dringend mehr alkoholfreies Weizenbier trinken?
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel. Und das war es, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.